Ich bin ein bisschen bewegt von dem Lied. Wir haben gerade gesungen, dass alte Schriften jeden Kampf überstanden haben. Und da ist mir bewusst geworden, dass dieses Buch, dass wir das in Händen halten dürfen, dafür haben viele Menschen ihr Leben gelassen. Das Buch, das dein Leben komplett verändern kann, wenn du dich darauf einlässt. Und ich, ohne dieses Buch wäre ich überhaupt nicht hier. Aber es haben Menschen ihr Leben dafür gelassen und das hat mich gerade einfach sehr bewegt. Zu der Frage, ob die Predigt spannend wird, Benni, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe es, weil genauso wie die Lieder wird die Predigt auch ein bisschen länger als sonst. Ja. Verzeiht es mir. Heute werde ich auch feststellen, ob ich wirklich nur eine Roggenallergie habe. Ja. Das ist nämlich Weizen. Woran erkennt man das? Wer weiß es? Genau, der hat keine... Genau. Der Weizen. Ich lege ihn mal daher. Oder hierher. Ja. Urlaubszeit fängt auch langsam an. Einige sind nicht da. Ist auch okay. Es sind immer noch genügend Leute da. Ich hoffe, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich fange direkt an. Ja, in diesem Buch gibt es einen Satz, der das Potenzial hat, dein ganzes Leben, deine ganzen Lebensziele, die du gesteckt hast, von einem Moment auf den anderen komplett umzukrempeln. Zu prüfen, zu reinigen, zu korrigieren. Ja. Dieser Satz, neben vielen anderen Sätzen, der steht im Psalm 90, Vers 12. Der sagt, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Oder wie Luther schrieb, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. In der Welt, in der wir so leben, da hört man Slogans wie lebe dein Leben, genieße es, du lebst nur einmal, lebe jeden Tag, als wäre er dein letzter. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn es nach deinem Tod nicht irgendeine Form von Bewusstsein gibt, wie das beispielsweise die Bibel sagt, dass dann dein heutiger Tag und alles, was du heute Schönes erlebst, schon nichtig ist? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Warum? Weil es dann, wenn das wahr wäre, du nicht mehr darüber reflektieren kannst, was du erlebt hast. Du kannst nicht mehr über den schönen Urlaub nachdenken, über den du heute noch nachdenken kannst. Bewusstsein wäre weg, du kannst nicht mehr reflektieren. Alles, was du hier erlebt hast, ist wie wenn es nie gewesen ist. Es ist weg, einfach weg. Wie wenn du schläfst, nur anders, wenn das wahr wäre, dass es kein Bewusstsein gibt. Alles wäre nichtig. Wie der Nihilismus zum Beispiel sagt, eine Philosophie, die laut Duden sagt, es ist eine philosophische Anschauung von der Nichtigkeit und der Sinnlosigkeit alles Bestehenden und Seienden. Der Nihilismus. Ich erinnere mich, wie ein Arbeitskollege in mein Büro kam. Ich arbeite in einer Einrichtung. Wir verwalten Naturwissenschaftler, also Lebenswissenschaftler, die ihre Doktorarbeit schreiben. Und er selbst ist Doktor. Kam so rein, sieht die ganzen Doktorarbeiten, die da so rumfliegen und sagt so, so viele Doktorarbeiten und trotzdem müssen wir alle sterben. Es war für mich so ein besonderer Moment. Dieser Mann, promoviert, auf der Karriereleiter fast ganz oben, ohnmächtig vor der Tatsache, wir müssen sterben. Ich weiß, ich unterhalte mich immer wieder mal mit ihm, das sind sehr interessante Gespräche, meine Frau weiß das am besten, dass er, glaube ich, so dem Nihilismus auch ein Stück weit anhängt. Also das, weiß ich, vielleicht attraktiv findet, wie auch immer. Alles nichtig, wenn die Bibel nicht wahr ist. Was sagt die Bibel zum Beispiel? Hebräer 9, 27. So gewiss es dem Menschen bestimmt ist, gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das sagt die Bibel. Wer hat recht? Wer hat recht? Karl Marx nannte Religion Opium fürs Volk. Betäubungsmittel, Opium. Ein Stück weit gehe ich da mit. Ich gehe da ein Stück weit mit. Religion, bei denen man nicht sicher wissen kann, ob Gott oder irgendwelche Götter existieren und man dann versucht, diesen unbekannten Gott oder diese unbekannten Götter durch irgendwelche Werke zufriedenzustellen, in der Hoffnung, dass es einem im Jenseits besser geht als hier in dieser Welt. Also Religion, in denen man eigentlich keine Grundlage dafür hat, zu wissen, ob das wahr ist, mag eher Opium sein für den Menschen. Aber die Bibel stellt uns einen Gott vor, der für uns ein Werk tat. Und er sagt, wenn wir dieses Werk und alles, was dazugehört, annehmen, wir diesen Gott kennenlernen können. Nicht erst im Jenseits, sondern jetzt und hier in dieser Welt, auf Erden. Und in Anbetracht dieses Schöpfers, den man in diesem Leben kennenlernen kann, dessen Vorhersagen bisher alle in Erfüllung gegangen sind, als auch gerade weiter dabei sind, sich zu erfüllen, einem Schöpfer, dessen durch die Bibel geoffenbartes Weltbild vor vielen Jahrhunderten die Grundlage dafür war, dass die Menschen anfingen, Wissenschaft zu betreiben, weil Wissenschaft, ich werde euch vielleicht einige von euch überraschen, passt auch sehr gut zum Weltbild der Bibel. In Anbetracht dieses Gottes, der sich uns vollkommen gerecht und heilig vorstellt in der Bibel, seine Existenz nicht unbezeugt lässt für den, der wirklich will, frage ich, ob nicht vielleicht auch was anderes Opium fürs Volk sein kann als das. Ist es vielleicht das oder eher das, was der polnische Dichter und Nobelpreisträger, ich kann kein Polnisch, verzeiht es, wenn ich es falsch ausspreche, Czesław Miłosz, für den Gott laut einem Interview mit dem Tagesspiegel keine Erfahrung war, für die man einfach nur weit genug seine Sinne öffnen muss, sondern der ihn als Denknotwendigkeit betrachtete, um in aller Bescheidenheit überhaupt von Wahrheit reden zu können hier in dieser Welt. Und dieser Miłosz schrieb, auf Deutsch übersetzt, ich habe jetzt dieses Zitat, das findet ihr auch auf diversen Seiten im Internet. Ich habe es aus dem Buch Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt, super Buch von dem Mathematikprofessor John Lennox, der selber gläubig ist, er schlägt das hier vor. Kann auch Opium sein fürs Volk. Könnt ihr es alle lesen? Ein wahres Opium für das Volk ist der Glaube an das Nichts nach dem Tod, der große gedankliche Trost, dass wir für unseren Verrat, unsere Gier, Feigheit und Morde nicht gerichtet werden. Czesław Miłosz. Könnte man auch Opium fürs Volk nennen. Ein Opium, das irgendwie ein Großteil der Gesellschaft heute immer mehr bereit ist, ohne weiteres hinterfragen, ohne zu prüfen, einzuwerfen und anzunehmen. Es gibt keinen Gott. Mein Tun hat nach meinem Tod keine Konsequenzen. Ich kann machen, was ich will. Und ich hoffe, die Menschen tun auch immer das, was ich will. Wenn die Bibel recht hat, wenn sie recht hat, aus meiner Sicht hat sie bis heute in erstaunlich vielen Dingen gezeigt, dass sie recht hat, dann gilt ein ganz anderes Prinzip. Und wenn dieses Prinzip wahr ist, verfehlen viele Menschen das eigentliche Ziel, den eigentlichen Sinn des Lebens. Jesus hat das vor 2000 Jahren auch gesagt, viele sind es, die es verfehlen, dieses Ziel. Und ich möchte heute über zwei Zielverfehlungen im Leben eines Menschen sprechen und wie wir sie vermeiden können. Die eine betrifft vielleicht eher Menschen, ich weiß nicht, ich kenne ja nicht immer alle, die so da sind, die vielleicht Gott noch nicht kennen, ja, und betrifft Menschen, die ihn vielleicht auch gar nicht kennenlernen wollen. Und die zweite Zielverfehlung kann eintreten, wenn man schon einen gewissen Anfang mit Gott gemacht hat. Ja? Fangen wir an. Wir lesen aus dem Johannesevangelium ein paar Verse. Zur Zeit des Passafestes in Jerusalem vor 2000 Jahren. Die Stadt war voller Leute von überall her. Es waren nicht nur Juden da, es waren Griechen da. Sämtliche Völker versammelt, die den Gott Israels sehen, also anbeten wollten. Und es kamen ein paar Griechen zu den Jüngern von Jesus und sagten, wir wollen Jesus sehen. Und Jesus antwortete und sprach, es war ein paar Tage vor der Kreuzigung, In Johannes 12, 23 bis 26. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn verherrlicht wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Es bleibt allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ich habe es nicht durchgezählt, wie viele jetzt hier an einer Erde sind, aber es ist viel im Vergleich zu einem. Wem sein eigenes Leben über alles geht, wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben, sein Eigenleben loslässt, in manchen Übersetzungen steht hasst, um es zu betonen, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wem sein eigenes Leben über alles geht, verliert es, sagt Jesus. Was ist damit gemeint, dieses Eigenleben, die Seele, dieses Leben? Es ist das Leben ohne Gott, den Schöpfer. Ein Leben in der Unabhängigkeit von unserem Schöpfer. Der Ursprungszustand eines jeden Menschen, der in diese Welt hineingeboren wird. Der Normalzustand in dieser von Gott abgefallenen Welt. Ein Leben, bei dem es nur in erster Linie nur um dich geht. Dieses Eigenleben ohne Gott bis heute ins Jahr 2023 nach Christus, eine Folge des Abfalls des Menschen von Gott, laut der Bibel. Eine Folge, mit dessen Konsequenzen jeder Mensch, du und ich, jeden Tag bis zum Ende des Lebens immer wieder kämpfen müssen, mit den Konsequenzen und Folgen. Und schließlich mit dem Tod, der auch eine Folge dieses Falls des Menschen ist. Es ist die Ursache von beispielsweise, ich greife nur ein paar Sachen raus, Gier, einem Gefühl von ich komme zu kurz, Ellbogengesellschaft, Diebstahl, Betrug und so weiter, manchmal Mord und Totschlag. Ich. Im Falle von Herrschern und Regierenden kann es die Ursache dafür sein, dass sie Angst vor Machtverlust haben und alles tun, damit sie ja nicht ihre Macht verlieren. Zuweilen mit einem üblen Vorgehen gegen alle, die ihre Macht bedrohen. Das ist jetzt überspitzt das Eigenleben ohne Gott, wo diese Dinge nötig sind. Und wenn wir aufrichtig und wahrhaftig ein Leben mit Gott anfangen, der sich uns in Jesus geoffenbart hat, wie er ist, und wird er uns dazu auffordern, gewisse Dinge, die ihren Ursprung noch in unserem Eigenleben haben, also in diesem alten Leben getrennt von Gott, abzulegen. So Überbleibsel, ne? Die Bibel nennt das Umkehr zu Gott, womit eine Änderung der Gesinnung einhergeht. Und ich habe lange überlegt, ob ich das Beispiel bringe aus meinem eigenen Leben. Ich bringe eins, ja, von vielen. Gibt aber immer noch Überbleibsel aus meinem alten Leben, ne? Aber eins bringe ich jetzt. In meiner Anfangszeit vor circa 11 bis 12 Jahren, als ich anfing, so Jesus Christus ein bisschen kennenzulernen, ich war zu der Zeit in keiner Gemeinde. Ich habe auch einen großen Bogen um Gemeinden gemacht. Ja. Ich habe einfach in der Bibel studiert und versucht herauszufinden, was hat es denn jetzt mit diesem Buch der Bücher auf sich? Es ist immerhin das weltweit am meisten verkaufte Buch und verschenkte Buch. Ist da nicht doch irgendwas drin, was gut ist? Ja? Und zu dieser Zeit wurde ich auf einer Party eingeladen in einer Stadt. Und als ich dort angekommen bin und dabei war, auf dieses Klingelschild zu drücken, war ein ganz, ganz starkes Zeugnis in mir. Ich weiß heute, wer das gewirkt hat. Tu's lieber nicht. Geh lieber heim. Der Abend wird dich nur betrüben. Nicht drauf gehört, geklingelt. Point of no return war erreicht. Es hat keine halbe Stunde gedauert und wusste warum. Es war das absolute Besäufnis dort. War mit dabei. Und zum Schluss kam einer der Partybesucher noch auf die glorreiche Idee, man könnte jetzt noch in die Kneipen der Stadt gehen und diese ganzen Kultbilder, die in den Kneipen hängen, abhängen, rauben und als Diebesgut, als Raubgut zu Hause aufhängen. Da bin ich zum Glück nicht mehr mitgegangen. Das entsprach tatsächlich widersprach meinen Prinzipien, die in meinem Wesen, also das geht nicht, das ging nicht. Bin nicht mitgegangen, bin heimgegangen und ihr könnt euch vorstellen, was zu Hause dann war. Musste mich übergeben. wollte alles wieder raus und ich weiß, wie heute, ich war vornüber gebeugt. Da war es mir, wie wenn einer seine Hand auf meine Schulter legt und sagt, Sebastian, willst du das wirklich noch? Willst du das noch? Die Antwort war für mich klar. Ich habe mich zutiefst geschämt. Es war mein letzter Rausch. Ich war frei. Und so ist Jesus. Da war keine Anklage, ich habe es auch gleich gesagt, ne? Hat mich einfach nur angesehen und mir eine Frage gestellt. Vermisse ich es? Vermisse ich das? Nada. Überhaupt nicht. Wenn wir die Fülle des Heiligen Geistes Gottes, den die Bibel ganz klar bezeugt, dass es ihn gibt, kennenlernen, ja, dann brauchst du gewisse Dinge nicht mehr. Wenn das Loch in deinem Herzen, das ein Überbleibsel der gefallenen Menschheit ist, wir spüren alle tief, wenn wir lange genug ruhig sind, spüren wir, uns fehlt was. Ja? Wenn dieser Mangel durch den ausgefüllt ist, durch den Einzigen, der diesen Mangel ausfüllen kann, Christus, dann brauchen wir gewisse Dinge nicht mehr. Von denen manche Menschen glauben, du brauchst sie, um glücklich zu sein. Das ist eine Täuschung. Manchmal werde ich gefragt, so, hast du noch Spaß im Leben? Na klar. Aber halt auf die richtige Art und Weise, aus Gottes Sicht. Also, als wiedergeborener Christ ist es sogar so, dass wir eine relativ große Freiheit haben. Es ist erstaunlich, wie viel Freiheit uns Gott noch gibt. Ja? Und es gibt Dinge in der Bibel, die sind ganz klar. Da würden wir uns überhaupt nicht drüber streiten. Dinge, die wir mit der Hilfe des Herrn Jesus langsam, aber sicher aus unserem Leben verabschieden sollten. Weil sie uns nur schaden. Und dann gibt es Dinge, die sind weniger wichtig. Da sagt die Bibel auch ganz klar, das soll der Einzelne mit seinem Gewissen vor Gott selbst ausmachen, vor Gott. Es ist gut, wenn eine Gemeinde, die sich um Jesu Willen versammelt, nicht über diese Dinge streitet. Ja. Aber Fakt ist, wenn du Christ nach der Definition der Bibel bist, weil ich war auch vorher Christ, aber nach einer anderen Definition, katholisch, in einem Dorf, aber das war nicht die Definition der Bibel. Nach der Definition der Bibel, wenn du Christ wirst, dann hast du einen Herrn, einen Vorgesetzten, wenn man so will. Du bist dann nicht mehr herrenlos. Das Wort mag vielleicht in der heutigen Zeit auch anstößig sein. Herr, ja, Herrenlosigkeit laut Wikipedia. Territorien oder Sachen sind herrenlos, wenn sie niemals einen Herrscher, Eigentümer oder Besitzer hatten oder wenn die Herrschaft darüber aufgegeben wurde. Mit der Okkupation, also Besetzung einer Sache oder eines Territoriums ohne Regierung bzw. Herrscher endet diese Herrenlosigkeit. Wenn du Christ wirst, ändert deine Herrenlosigkeit, die du vorher aber scheinbar nur hattest. Also du bist nur scheinbar herrenlos. Aber darauf gehe ich heute nicht so ein. Du hast auch vorher einen Herrn. Ja. Also ein Teil der Menschheit glaubt, wir seien so ganz herrenlos in diesem weiten und absolut fein abgestimmten Universum. Die Idee eines Gottes und noch mehr die Idee, dass Gott herrscht, Herrscher ist, wird abgelehnt bis verachtet. Ich, Herr, Herrscher, Chef, ja klar, egal ob Mann oder Frau, aber bloß nicht Gott. Wir richten alle mal mehr, mal weniger, musste nur zu Stammtischen gehen oder wo Menschen versammelt sind, aber gestehen dieses Recht dem gerechtesten aller Richter nicht zu oder ein. Wir wollen auf dem Richterstuhl sitzen, wir wissen alles besser. Nicht alle, aber manche meinen es. Wir wollen die letzte Instanz sein. Wer? Sterbliche Menschen. Niemand hat mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Jeder baut seine eigene kleine Welt auf, in der er selbst bestimmt. Der Mensch will ein Stück weit sein eigener Herr sein, niemandem Rechenschaft verpflichtet und schon gar nicht irgendeinem Gott. Das Ergebnis, jeder tut, was er selbst für richtig hält. So eine Art von Gesellschaft, in der das auf die Spitze getrieben wird, wo jeder nur noch das tut, was er für richtig hält, beschreibt Gott auch in der Bibel. Ich verzichte jetzt auf diesen Vers, weil es den Rahmen der Predigt einfach sprengen würde. Es wird genau beschrieben, 2. Timotheus 3, die Menschen am Ende der Zeit, bevor er wiederkommt, bevor er eingreift. Also Herrschaft, Autorität, Führung von oben sind erstmal nichts Schlechtes an sich, ja? Sondern es kommt immer darauf an, wer dich führt, wer dein Hirte ist, wer dein Leiter ist, wer dein Chef ist, wer dein Herr ist, um mal bei diesem Begriff zu bleiben. Ja, mein Arbeitgeber nennt sich Dienstherr. Hört sich ein bisschen altmodisch an, aber ist so, ne? Öffentlicher Dienst. Ein paar Beispiele. Einfacher Soldat in einer Gefechtssituation. Ich gehe davon aus, dass er die Führung eines erfahrenen und wohlmeinenden Gruppen- oder Zugführers, in welcher Konstellation auch immer, an seiner Seite hat, der mit allen Mitteln versucht, dass seine Leute nicht geradewegs ins Verderben rennen. Ich glaube, jeder dieser Soldaten zieht das Geführtwerden von einem guten Vorgesetzten vor, als alleine auf sich gestellt zu sein, mit vielleicht weniger Erfahrung. Ich denke, dass ein guter Führer in dem Moment gute oder Leute auch bewahren kann. Ja? Ein Vorgesetzter, der die Front kennt. Das war jetzt ein Beispiel aus dem Militär. Bringen wir noch ein Beispiel aus dem Bau. Der Bauarbeiter, der normale Bauarbeiter, denke ich, möchte einen Chef, einen Vorarbeiter haben, der selbst weiß, wie hart die Arbeit auf dem Bau ist. Und der, ich weiß nicht, ob man das oft als oft antrifft, auch Verständnis und Mitgefühl hat. Ich weiß nicht, ob man das auch vorfindet auf dem Bau, da geht es ein bisschen ruppiger zu, aber ich glaube, das ist das, was sich der Bauarbeiter wünscht. Und der Herr eines wiedergeborenen Christen, Jesus Christus, er ist eigentlich genau das. Warum? Ich lese was vor. In Philipper 2, ich lese es euch nur vor, kriegt später noch was anderes. Der, als er in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Die Rede ist von Jesus Christus. Er entäußerte sich selbst, er nahm die Gestalt eines Dieners oder Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und Hebräer 4 berichtet, dass wir in dem, der die Himmel durchschritten hat, die Himmel, Mehrzahl, der Himmel, das Universum und der dritte Himmel, Jesus, der Sohn Gottes, dass wir in ihm keinen hohen Priester haben, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der so wie in allem versucht ist, genauso wie wir, nur ohne Sünde. Also er versteht uns. Er ist nicht dieser niedliche, weltfremde Gott, der irgendwo auf einer Wolke sitzt, wie man das so manchmal so darstellt. Gott ist Geist. Er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist immateriell. Und er ließ in dem Sohn, in Christus, für einen Moment seine Herrlichkeit zurück, wenn der Vater, Gott der Vater natürlich nicht mit dabei war, also in ihm, aber Gott der Sohn kam in unsere Welt, verzichtete auf seine Vorrechte, nahm die Gestalt eines Menschen, eines Dieners an wie wir und kam zu uns, Gott in Christus, dem Herrn, in den Staub der Erde, so wie wir. Und er ist der Herr für den, der sein eigenes Leben ohne Gott aufgibt, verliert. Er ist der Soldat, der selbst an der Front war, Herr der Herrscher genannt. Er ist der Bauarbeiter, der selbst seine Hände schmutzig gemacht hat. Er war hier im Staub und starb am Kreuz. Er ist eigentlich die Art von Herr, die sich jeder Mensch wünscht, sofern er sich einen Herrn wünscht, würde ich sagen. Er ist ein guter Herr. Er manipuliert nicht. Er sagt dir die Wahrheit ins Gesicht. Er schmiert dir keinen Honig ums Maul. Ich spreche aus Erfahrung. Aber er will dein Bestes. Und heute sieht das Ganze so aus. Auf der einen Seite die Bibel, sie lachen über, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So mancher, der lacht, nicht alle, so mancher, der darüber lacht, glaubt, am Anfang war das nichts und dann explodierte es auch noch. Das Thema Urknall wird ja immer noch diskutiert, egal ob Urknall oder nicht. Die Bibel lässt sogar einen Urknall zu. Es ist mit Licht gearbeitet worden bei der Schöpfung. Also, Wir dürfen die Sachen nicht gleich über Bord werfen. Wir müssen prüfen. Ist nicht alles so, wie es scheint. Und Christus war dabei, bei der Schöpfung. Selbst Gott. Und wenn die Bibel, wie in Matthäus 16, 25 davon spricht, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Da meint es nichts anderes, als dass du dein eigenes Leben und die Rechte daran wieder zurückgibst, aufgibst, abgibst an den, der dich geschaffen hat, Christus, den Herrn. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Ich muss in Klammern hinzufügen, es kann aber auch sein, dass du aufgrund deines Bekenntnisses zu Jesus Christus in dieser Welt dein Leben verlierst, dein physisches. Es gab es schon immer und es gibt es heute noch. Vor allem in Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Und selbst da sagt Jesus, wir sollen uns nicht fürchten. Aber was Jesus klar machen will, ist, früher oder später verliert der Mensch sein eigenes Leben ohne Gott. Die Frage ist nur, wann? Und das Wann, das liegt in keines Menschen Hand. Aber das Wohin wir es verlieren, das liegt sehr wohl in unserer Hand. Wenn du das Evangelium, die gute Botschaft gehört hast. Magst du es in die Hände des lebendigen Gottes legen, der sich uns in Christus gezeigt hat, die Quelle allen Lebens, den Fürsten des Lebens, und du wirst echtes Leben empfangen. So wie es Gott ursprünglich für den Menschen gedacht, ausgedacht hat. Aber es gibt kein dauerhaftes, wirkliches Leben ohne Gott, weil er das Leben ist. Solange die Frucht am Baum hängt, fängt die Fäulnis nicht an. Erst wenn die Frucht runtergefallen ist, beginnt dieser Prozess, das Verderben, die Fäulnis. Und wenn wir uns nicht für den Baum, nicht für den Weinstock entscheiden, dann verlieren wir auch unser Leben. Zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen. An den, der mit dem Verderben der Seele einhergeht. Der zweite Tod, von dem die Bibel spricht. Der Ort des Menschen, der durch seine Sünde von Gott getrennt ist für die Ewigkeit. Jeder Mensch muss irgendwann diesen physischen Tod erleiden. Außer Jesus Christus kommt wieder. Aber der zweite Tod, der laut Bibel auch ewiges Verderben genannt wird, muss uns nicht ereilen. Und darüber können wir Gewissheit erlangen. Manchmal wundert es mich, warum Menschen sich wundern, dass wenn wir die Quelle des Lebens, das ewige Leben ablehnen, also uns vom Ursprung des Lebens lossagen, uns abcutten, dass unser Ende ewiges Verderben sein wird, so wie die Frucht verdirbt. Es ist der freie Wille des gefallenen Menschen. Und ich spreche auch nicht hier von Babys oder Kindern, die einfach viel zu früh gehen müssen. Da sind sich sämtliche Bibelausleger klar, diese sind bei Gott, dem Leben. Sie haben keine moralische Verantwortung. Ich sehe das bei meinem Sohn, der kann manchmal einfach noch nicht unterscheiden. Ja? Und ich muss mein Urteil anpassen an sein Verstehen. Die Bibel redet von Menschen, die moralisch voll verantwortlich sind, Erwachsene, die Gott bewusst ablehnen und sich nicht retten lassen wollen. Das von Gott getrennte Eigenleben ist heute schon nichtig. Vor der eigentlichen Bestimmung des Menschen, vor einem Leben mit Gott, wird alles andere zum Plunder. Denn dir gehört sowieso irgendwann sowieso nichts mehr. Ja, du bist nackt gekommen, bist nackt gehen. Darum, Angebot, lerne lieber diesen Herrn kennen, deinen Schöpfer. Das Problem ist aber, dass er vollkommen gerecht und heilig ist. Und wir es nicht sind. Wir uns laut dem Zeugnis der Bibel gegen ihn versündigt haben. Man hört dann, ja, ich habe doch nichts Böses gemacht, habe doch keinen umgebracht. Stimmt. Aber ich könnte jetzt eine Reihe von Sachen vorlesen, die Gottes heiligen Maßstab und gerechten Maßstab auch übertreten haben. Und es sind noch ein paar andere Sachen dabei. Die hat jeder von uns sicherlich schon gemacht, Dinge. Ich lese die nicht vor, ich möchte auf eine andere Sünde oder Übertretung eingehen. Eine, die sehr weit verbreitet ist heute in Deutschland. Wir würdigen Gott nicht der Anerkennung. Wir leugnen ihn, wir wollen ihn weghaben, schaffen ihn ab. Weg damit. Und die Sündenschuld, die wird immer größer, die Probleme werden immer massiver. Wir versuchen, die Probleme noch irgendwie zu lösen und irgendwann entgleitet uns alles. Das wird auch noch kommen. Mal schauen, wann. Die Kluft wird immer breiter. Mach das mal als Mitarbeiter beim Chef der Firma, ihn nicht der Anerkennung würdigen. Ich weiß nicht, wie lange du in dieser Firma noch bist. Aus irgendwelchen Gründen denken wir, Menschen haben mehr Ehre verdient als Gott. Ich weiß nicht, wieso. Paulus schreibt im Römerbrief, ich werfe den Text nicht an die Hand, sonst erschlägt er euch. Im Römerbrief, Kapitel 1, ab Vers 18, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, immateriell, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlose Gedankengänge und ihre Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Und an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Mensch in den Mittelpunkt stellt. Thema unserer Zeit. Können wir jetzt drüber streiten, ob dabei was Gutes irgendwann rauskommt. Und so weiter. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigen, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene, das Geschöpf, und dienten ihm anstatt dem Schöpfer, der doch für immer zu preisen ist, für immer und ewig. Das ist Gott, der Herr. Absolut erhaben, heilig, vollkommen gerecht, aber auch, das sagt die Bibel, Liebe. Und Gott, dieser Teil von Gott, der Liebe ist, der sieht den Menschen, er sieht ihn abgeirrt, ins Verderben laufend, Gott gegenüber sogar zuweilen feindlich gesinnt, ich wusste auch gar nicht, dass das eigentlich ein Feind Gottes war, eine Kluft zwischen dem Schöpfer und seinen moralisch freien Geschöpfen. Und macht ein letztes Angebot. In wem? In Christus. Als Mensch unter Menschen und doch Gott gleich, kommt er nach Jerusalem. Nachdem er mehrere Jahre unter Beweis stellte, dass er als Gott, der Sohn von Gott, dem Vater, ausging und kündigte an, in diesen paar Tagen vor der Kreuzigung, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ein paar Tage später geht er ans Kreuz und stirbt. Opfert sich selbst, freiwillig. Auf Deutsch gesagt, Gott selbst nahm dieses Opfer auf sich, als Mensch. Für dich und für mich, für unsere Schuld, die sich ihm, also Gott gegenüber, aufgetürmt hat. Die uns von ihm trennt. Geht hin, trägt die Strafe, die wir verdient hätten, und öffnet damit, mit diesem Akt, weil die Strafe des gerechten Gottes gegenüber sündigen Menschen damit vollkommen bezahlt wurde, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun, nicht nur seiner Liebe, öffnet damit allen sündigen Menschen einen letzten Weg, eine letzte Möglichkeit, zu Gott umzukehren. Freiwillig und kostenlos, zumindest was das ewige Leben angeht. Die Nachfolge hat auch einen Preis. Ja. Zurück zum Leben. Möchte uns Freund nennen, möchte uns annehmen, möchte uns seine Kinder nennen, möchte, dass wir ihn Vater nennen. Und obwohl Vater, bleibt er doch Herr. Und da, zu den Füßen Jesu, am Kreuz stand ein Mann, ein römischer Hauptmann, der die Hinrichtung überwachte, die seine Soldaten durchführten. Er hat all die merkwürdigen Begleitumstände bis hin zu dieser unheimlichen Finsternis, die an dem Tag herrschte, mitten am Tage, er hat das alles zur Zeit der Kreuzigung miterlebt. Und ihn überkam es. Ich glaube, der war auch zerrissen innerlich, weil es ihn auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt. In Markus 15, 39, als der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ein Mensch wie wir, dieser Hauptmann. Und ich wünsche allen, die Jesus noch nicht kennen oder ihn einfach noch nicht so recht im Glauben greifen können, die einfach auch viele Irrtümer, die es hier so in dieser Welt gibt, über ihn glauben. Ich wünsche dir, dass es dir wie Schuppen von den Augen fällt, wie diesem gestandenen Mann, der nicht der Einzige war, dass dir die Augen aufgetan werden, dass du ihn erkennst, der für dich starb, damit du lebst. Und das dauert. Diese Erkenntnis, ich weiß nicht, ob die gleich kommt. Bei manchen kommt es vielleicht gleich. Ich habe lange geprüft. Ich habe lange, irgendwie kann ich es doch nicht glauben und dann Ding und Ding. Aber da steht in der Bibel, wer mich sucht, der wird mich finden. Ich werde mich ihm offenbaren. Wenn du mit dem Thema Wissenschaft durch bist, wo es auch sehr viele Argumente gibt, oder das nicht so dein Ding ist, die guten Argumente zu nehmen, warum Glaube und Wissenschaft sehr gut zusammenpassen, dann geh diesen Weg. Er wird sich dir offenbaren. Und dann nimm ihn an, im Glauben, im Vertrauen und lerne ihn richtig kennen, seine Treue zu dir. Er lässt uns nicht fallen. Oder wenn wir fallen, fallen wir in seine Hände. Und mach das neben all dem, was du jeden Tag tust, egal wo du zur Arbeit gehst, mach das zur wichtigsten, zur obersten Priorität deines Lebens, den Herrn der Herrscher kennenzulernen. Jetzt kommt nur noch ein kurzer Teil 2. Das war Teil 1, der war länger. Und jetzt kommt noch ein kurzer Teil 2, der mir aber sehr wichtig ist. Okay? Geht aber nicht ewig. Ja? Geht nur ein paar Minuten halt, weiß ich nicht. Es ist mir einfach wichtig, am Ende der Predigt jetzt nochmal zu Menschen zu sprechen, die vielleicht in irgendeiner Form einen Anfang mit Gott gemacht haben. Ich möchte dich zuallererst an seine Treue erinnern. Er hält dich fest, wenn du ihm wirklich gehörst. Es kommt nicht auf deine Leistung an. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der gerade voll on fire ist für Gott, ja, der mit dem Herrn unterwegs ist, der weiß in allen seinen Zellen, dass Gott existiert. Oder ob du irgendwie, vielleicht lauwarm geworden bist und so deine Zweifel hast. Vielleicht nicht so viel Freude hast dabei, ihm nachzufolgen. Oder vielleicht sogar stehen geblieben bist. Ich möchte dich daran erinnern, dass der Schlüssel dazu, dass die Freude des Herrn von alleine wieder in unser Leben kommt, darin liegt, dass wir sein Wort ernst nehmen. Er sagt einmal, so kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das heißt nicht, dass du jetzt Knall auf Fall alles über Bord wirfst, was du hast. Das heißt auch nicht, dass du aus deinem jetzigen Beruf einfach abhaust. Im Gegenteil, ich rate lieber immer erstmal, bleib da, wo du bist, treu. Sagt Jesus auch, sei deinem Herrn, den du jetzt hast, den Dienstherrn einfach treu. Wenn er dich für was anderes beruft, vielleicht einige Menschen gibt es, die über die Kirchengeschäfte berufen wurden, der wird es dir genau sagen. Er wird es dir zeigen. Aber renn nicht weg, wenn du was anderes machen sollst. Dieses, was nicht allem sagt, was er hat, heißt vielmehr, alles das, was der Herr dir zeigt, dass du es aus deinem Leben fahren lassen sollst, dass du es dahin geben sollst. Was er dir zeigt, damit der Wandel mit ihm auch reibungslos funktioniert. Es gibt Dinge, die stören Jesus. Müssen jetzt auch nicht ausführen, was das alles ist, aber es ist mir so wichtig, dass es Dinge sind, die er dir zeigt, nicht die ich dir zeige. Die du in deiner persönlichen Beziehung mit Gott ausmachst und klar machst. Also es gibt Dinge, die müssen aus unserem Leben verschwinden, wenn wir den Herrn, unseren Gott, erfahren und erleben wollen. Und dann wirst du ihn erfahren, du wirst ihn erleben. Das kann ich heute wirklich sagen, du wirst Gott erleben. Nicht irgendwie mystisch, Du wirst sogar auf den Boden zurückgeholt. Wenn du vorher rumgeflogen bist, wirst du auf den Boden zurückgeholt. Der Weg mit Jesus ist auch ein Stück weit demütigend. Stolz wird angegriffen. Egal was. Und das alles, bis wir erkennen, hey, ich habe ja eine Berufung hier. Aber nicht nur Berufung, die 30, 40, 50 Jahre geht, sondern für die Ewigkeit, für ewige Dinge. Und alles, was du aus dieser Berufung, die für die Ewigkeit gilt, tust, all die Werke, die bleiben bis in die Ewigkeit. Und angesichts dieser Tatsache ist auch der Satz für den Christen selbst interessant. Ich muss daran denken, ich muss ja irgendwann sterben. Jetzt kann sich Gott noch verherrlichen in meinem Leben, aber irgendwann ist dann aus, dann bin ich bei ihm. Was will ich denn jetzt noch mit dem Rest meines Lebens anfangen? Vergehende Werke oder ewige Werke? Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Was will man machen, wenn das Salz fade wird? Es taugt nicht mehr als Dünger und für das Erdreich. Salz, nicht Zucker. Die Leute finden uns dann nicht alle süß. Salz hat eine reinigende Wirkung, was die Moral in deinem Leben betrifft. Es hat eine konservierende Wirkung, Werke, die die Ewigkeit betreffen, konservieren für die Ewigkeit. Aber Salz taugt auch nicht mehr für alle Sachen. Es gibt Sachen, für die taugst du gar nicht mehr als Jesus-Nachfolger. Da denken die Leute, mit dir ist zumindest an dieser Stelle nicht mehr viel anzufangen. Auf der anderen Seite wirst du aber auch voll geschätzt, weil sie eigentlich bei dir in der Regel wissen sollten, wo sie dran sind. Du die Wahrheit sagst und auch wenn es drauf ankommt, halt Tacheles redest. Also, du tauchst nicht mehr für alles in dieser Welt, du tauchst aber immer noch für sehr viele Sachen in dieser Welt. Aber nicht das, was die Welt meint, ist manchmal das Beste, ja, oder nicht immer das Beste. Und jetzt die letzte Frage einfach so, bis ich dann jetzt langsam dem Ende entgegengehe. Wie kommt man denn dahin, Salz zu sein für diese Erde? Das ist eine gute Nachricht für alle, die schon gemerkt haben, wie schwer auch das Christenleben sein kann. Es geht nicht durch eigene Werke, es geht nicht durch eigene Leistung. Eine Andeutung ist, du bekommst deine Berufung, wenn du allem entsagt, was du hast, einschließlich dir selbst. Du verzichtest auf das Recht an deinem Leben, welches du sowieso wieder zurückgeben musst. Du verzichtest auf deine Selbstbestimmung und du übergibst dich dein ganzes Leben dem Herrn. Und du wirst echtes, geistliches Leben vom Herrn empfangen und du versenkst dein Leben, dein Weizenkorn im Herrn, in dem Ackerboten, den er vorbereitet hat. Ein paar Weizen- oder Dinkelkörner dabei. Und du wirst viel Frucht bringen für das, was bleibt in Ewigkeit. Und das geht nicht durch Werke, sondern durch eine Willenserklärung von dir Gott gegenüber. Nicht der Gemeinde gegenüber, nicht mir gegenüber, nicht den Politikern gegenüber, nicht dem Papst gegenüber, sondern Gott gegenüber. In deinem stillen Kämmerlein machst du das selbst mit Gott aus. Und Gott, ich will jetzt nicht sagen, verspreche ich dir, aber in irgendeiner Form wird Gott reagieren und tut den Rest. Ich möchte dich bitten, wenn es dir gerade nicht gut geht, nimm deinen Weg mit dem Herrn wieder auf. Also uns geht es nicht immer gut, aber wenn es gerade mit der Beziehung mit dem Herrn einfach ein bisschen hakt, falls du irgendwie zum Stillstand gekommen bist, nimm deinen Weg wieder auf. Ich habe dir den Schlüssel in die Hand gegeben. Lass den Herrn wieder Herr sein in deinem Leben. Was ist jetzt dran gerade? Was ist überhaupt gerade dran? Wenn du ein Gespräch brauchst, es gibt genügend Leute, mit denen du sprechen kannst. Es gibt immer einen Weg, wie es weitergeht. Manchmal wollen uns Stimmen im Kopf sagen, es gibt keinen Weg mehr, es ist hoffnungslos. Glaub dem nicht. Der Mensch, egal ob gläubig oder ungläubig, hat manchmal die wirrsten Stimmen im Kopf, so schlecht, taugst nichts. Vergiss es. Und ich schließe meine Predigt mit einem Zitat und anschließend einer Bibelstelle. Georg Müller war 18., 19., 17. Jahrhundert, ich weiß nicht mehr, 18., 19., ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Georg Müller, ein Deutscher, aus irgendwelchen Gründen hat ihn der Weg nach England geführt. Und Der war ein Mensch wie wir und er kam zum Glauben an den lebendigen Gott. Und er, irgendwann fing er an, hat er gemerkt, okay, mein Dienst ist auch zu predigen. Und eines Tages kam eine Witwe auf ihn zu, 2,5 Schilling in der Hand, und sagt zu ihm, im Namen des Herrn Jesus, gründen Sie ein Waisenhaus. Mit 2,5 Schilling in. Ich habe gelesen, dieser Mann, der hatte nicht viel, weil er hat gesagt, Gott versorgt ihn, aber er hat in seinem Leben Millionen verwaltet, obwohl er selbst sehr bescheiden gelebt hat. Und Gott wirkte es. 10.000 Kinder zum Segen. Verlorene, verlassene Kinder. Ein Mann, über den gesagt wurde, er wandle mit Gott, als sähe er den Unsichtbaren. Und dieser Mann, jetzt komme ich zu meinem Zitat, er selbst antwortete auf die Frage, was das Geheimnis seines Lebens war. Er hat sehr viel Frucht gebracht für den Herrn. Hier ist eine seiner Biografien. Auf die Frage, was war denn dein Geheimnis? Ja, da antwortete er folgendes. Ich lese euch vor. Georg Müller, es gab einen Tag, an dem ich starb. Gänzlich starb. Ich starb Georg Müller. Seinen Meinungen, seinen Liebhabereien, seinem Geschmack und Willen. Ich starb der Welt, ihrem Beifall oder ihrer Kritik. Ich starb sogar dem Beifall oder Tadel der Brüder und Freunde. Und seit dieser Zeit habe ich nach nichts mehr gestrebt, als dass Gott mein Tun billigt. Man liest ja viel, dass die Freude am Herrn real war in seinem Leben. Er starb sich selbst in dieser Welt. Also er lebte weiter, aber starb sich selbst. Dieses Prinzip, das wir heute schon mal angesprochen haben. Und bevor ich zu meiner letzten Bibelstelle komme, es gibt keinen Superchristen. Es ist keiner von uns irgendwie, wenn er mit Jesus unterwegs ist, besser oder schlechter und du musstest einfach mehr beten, das besser machen, dann bist du auch so gut wie ich oder so. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Superchristen. Es gibt nur den, aber es gibt den, der wie das Weizenkorn in die Erde fällt und sich selbst stirbt, um für den Herrn zu leben und echte Frucht zu bringen. Für die Ewigkeit. Und so schließe ich diese Predigt ab mit 3 Versen aus dem Römerbrief, den Paulus geschrieben hat. 14, 7-9, der da sagt, keiner von uns lebt sich selbst und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Wir sind nicht herrenlos. Geborgen sind wir. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Amen.